Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Philipp May, schönen guten Abend. Einen zweiten Lockdown unbedingt vermeiden, das war das Ziel der Bundesregierung nach der ersten überstandenen Welle. Doch jetzt, angesichts weiter rasant steigender Corona-Fallzahlen, steht ein Lockdown doch wieder im Raum. Ein Lockdown-Light zumindest, dazu gleich mehr. Außerdem Boykottaufrufe gegen Frankreich, Teile der islamischen Welt laufen Sturm gegen Emmanuel Macron, befeuert von Türkeis Staatschef Recep Tayyip Erdogan. Was dahinter steckt, Fragen dazu an Christian Brakel, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Und die AfD in Brandenburg hält Kurs. Auch der Nachfolger von Andreas Kalbitz an der Fraktionsspitze ist laut Verfassungsschutz ein Rechtsextremer, auch das später ausführlich. Jetzt aber zunächst nach Berlin, von wo aus sich morgen wieder die Kanzlerin mit den Länderchefs zusammenschaltet, um weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus auf den Weg zu bringen. Denn allen Appellen und punktuellen Einschränkungen zum Trotz steigen die täglichen Fallzahlen weiter schnell. Und nicht nur das, auch die Zahl der Intensivpatienten hat sich in den letzten zwei Wochen mehr als verdoppelt, von 590 auf jetzt 1.362 Patienten. So kann es nicht weitergehen, darüber herrscht weitestgehend Einigkeit. Ein neuer Lockdown ist im Gespräch. Nur was für einer? Da sind Bund und Länder noch uneins. Frank Kapellan.
Ein schrittweises Herunterfahren des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens steht bevor. Der Weg dorthin wird am Tag vor der Bund-Länder-Konferenz heftig diskutiert. In der Sitzung der Unionsfraktion warnt die Kanzlerin am Nachmittag erneut vor dem Ernst der Lage. Schon zuvor hatte sie auf bevorstehende Einschränkungen vorbereitet. Natürlich, so Angela Merkel, sei man sich bewusst,
dass jeder Eingriff in die Grundrechte gut begründet und erklärt werden muss. Und dass all das, was wir tun, nur befristet sein darf und natürlich eben auch der Legitimation durch Fakten bedarf.
Für Restaurants und Bars könnte das bedeuten, schließen zu müssen. Geschäfte, Schulen und Kitas hingegen sollen weitgehend geöffnet bleiben. Mit Ausnahme von Gebieten, in denen die Infektionszahlen extrem hoch sind. Um die Ministerpräsidenten von einer schnellen Reaktion auf die steigenden Infektionszahlen überzeugen zu können, operiert die Bundesregierung heute auch mit Zahlen. Merkel war belächelt worden, als sie 19.000 tägliche Neuinfektionen zu Weihnachten für möglich hielt. Heute Morgen spricht ihr Wirtschaftsminister Peter Altmaier davon, dass dieser Wert noch in dieser Woche überschritten werden könnte.
In Deutschland steigt die Zahl der Neuinfektionen jeden Tag um 75% im Vergleich zur Woche davor. Und das bedeutet, wir werden wahrscheinlich schon Ende dieser Woche 20.000 Neuinfektionen am Tag haben. Eine Zahl, die wir uns vor drei Wochen noch gar nicht vorstellen konnten.
Ob die Länder einer harten Linie der Kanzlerin folgen werden, bleibt ungewiss. Christdemokrat Daniel Günther plädiert zwar für strenge Kontaktbeschränkungen und eine Sperrstunde, der Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein wehrt sich aber gegen ein komplettes Schließen der Gastronomie.
Ich halte das nicht für angemessen in diesen Zeiten, sondern ich halte für angemessen, dass man diese Bereiche aufrecht erhält, aber eben auch klar macht, dass es nach den entsprechenden Regelungen auch zu erfolgen hat.
Sein Kollege Rainer Haseloff aus Sachsen-Anhalt spricht von 3 oder 4 Wochen, in denen das öffentliche Leben runtergefahren werden müsste. Und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gibt die Linie vor, was die Schließung von Kitas und Schulen angeht.
Wir haben immer klar gesagt, wir wollen nicht den gleichen Lockdown wie im Frühjahr, sondern es kommt davon, dass Schule und Kita so lange offen bleibt wie möglich. Oder wenn es mal geschlossen werden muss, wie in einigen Landkreisen, weil die Zahlen schon sehr, sehr hoch sind, dann als erstes wieder Schule und Kita öffnen, nicht als letztes, wie wir es im Frühjahr hatten.
Noch haben wir die Chance, den völligen Stillstand in Deutschland zu verhindern, glaubt Armin Laschet. Der nordrhein-westfälische Regierungschef denkt an ein strenges Kontaktverbot. Private Feiern müssten so weit wie möglich unterbunden werden. Der Monat November wird der Monat der Entscheidung sein, erklärt der Christdemokrat.
Wir müssen den größtmöglichen Gesundheitsschutz für unsere Bevölkerung sicherstellen, ohne einen zweiten Lockdown zu verhängen. Denn die Folgen wären Schäden für die Bildungschancen der Kinder und wirtschaftliche Schäden, die jene aus dem Frühjahr noch übertreffen würden.
Ein Lockdown-Light, nicht der weitreichende Stillstand wie im März, April. Darin sieht auch Marcel Fratscher eine Chance, der Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung gegenüber dem Deutschlandfunk.
Ich halte einen kurzen, aber wirklich konsequenten Lockdown gesamtwirtschaftlich gesehen für die beste Option. Das mag Restaurants, Cafés, gewisse Branchen sehr, sehr hart treffen, natürlich. Aber gesamtwirtschaftlich gesehen würde das erlauben, dass man diese Restriktionen eben zeitlich beschränken kann, dass man sehr viel schneller wieder öffnen kann, dass wir schon vor Weihnachten wieder in der Erholungsphase sind und die Wirtschaft wieder hochfahren kann.
Mediziner treiben dagegen angesichts rasant steigender Infektionszahlen inzwischen ganz andere Sorgen. Es fehlt zunehmend an Pflegepersonal, warnt Uwe Janssens, Präsident des Verbandes der Intensivmediziner. Viele zusätzlich bereitgestellte Betten könnten nicht belegt werden, weil die Versorgung der Patienten nicht garantiert werden könne. Die Rede ist von 3.500 bis 4.000 Fachkräften, die in der Intensivpflege fehlten.
Aus Berlin Frank Capellan. Und die zweite Corona-Welle hat auch Konsequenzen für die politischen Parteien. Nach der CDU hat jetzt auch die Linke ihren Parteitag abgesagt. Sehr kurzfristig und schon zum zweiten Mal. Am Wochenende hätten die Delegierten in Erfurt zusammenkommen sollen, um ein neues Führungsduo zu wählen. Mehr von Isabel Reifenrath.
Wieder muss die Linke ihren Parteitag verschieben. Eigentlich wollte sie schon im Juni einen neuen Bundesvorstand gewählt haben. Nun wird auch aus der Terminverschiebung nichts, Grund die Corona-Pandemie. In einer Pressemitteilung der Linken heißt es, man habe schweren Herzens beschlossen, auch den bereits auf einen halben Tag verkürzten Parteitag zu verschieben. In Erfurt, wo der Parteitag stattfinden sollte, lag die Zahl der Neuinfektionen zuletzt deutlich über dem kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche. Das Gesundheitsamt vor Ort habe deshalb davon abgeraten, einen Parteitag mit etwa 1.000 Teilnehmern stattfinden zu lassen. Nach 8 Jahren im Amt wollen die bisherigen Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Rieksinger ihr Amt niederlegen, so wie es die Parteisatzung vorsieht. Übernehmen wollen die hessische Fraktionsvorsitzende Janine Wissler und die thüringische Linken-Chefin Susanne Hennig-Welsow. Ihre Wahl verschiebt sich nun weiter. Ob der Parteitag an mehreren Orten mit jeweils weniger Teilnehmern oder digital und mit einer anschließenden Briefwahl nachgeholt werden soll, ist noch ungeklärt. Der Parteivorstand will Anfang November darüber entscheiden.
Erinnert ein wenig an die CDU, aber eben nur ein wenig, denn anders als bei der Linkspartei steht dort bei der Union eine Kampfabstimmung um den Vorsitz an und nach der Absage des für Dezember anstehenden CDU-Parteitags ist einer der Kandidaten, Friedrich Merz, auf Konfrontationskurs. Ein Manöver des Partei-Establishments, vermutet er, um seinen Konkurrenten Armin Laschet im Kampf um den Chefposten zu helfen. Nun ist der Ärger in der CDU groß und Katharina Hamberger berichtet drüber.
Schaut man auf die Reaktionen in der CDU auf die Äußerungen Friedrich Merz, dann muss man wohl zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist die Kritik an der Verschiebung des Parteitages an sich. Die teilen auch manch andere in der CDU. Wenn es jedoch um Merz' Wortwahl in diversen Interviews geht, so finden sich eher wenige, die ihm öffentlich beispringen. Merz hatte von beachtlichen Teilen des Parteiestablishments gesprochen, die ihn als Parteivorsitzenden verhindern wollten. Von einer Entscheidung gegen die Basis, er habe klare Hinweise darauf, sagte Merz, dass sein Konkurrent Armin Laschet die Devise ausgegeben habe, dass er noch Zeit brauche, um seine Performance zu verbessern. Die Parteispitze ist nun in Sorge, dass die CDU gespalten ins Wahljahr geht. Merz' Äußerungen scheint man als kontraproduktiv wahrzunehmen, wenn es um die Einheit der Partei geht. Das zeigen auch die Formulierungen von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak heute Morgen im Deutschlandfunk. Der, auf Merz angesprochen, sagt:
Sie werden doch eine Sache verstehen, dass ich als Generalsekretär eine Verantwortung dafür habe, dass wir jetzt auch übrigens in Interviews die Situation nicht weiter anheizen. Es ist wichtig, dass wir geschlossen bleiben, dass wir zusammenstehen. Wir haben eben diese Verantwortung auch für Deutschland und vor allem für Deutschland. Und deswegen antworte ich etwas ausweichend auf Ihre Frage, weil mir das Wohl und der Zusammenhalt in der Partei wichtiger sind, als jetzt nochmal neue Debatten anzufeuern.
So Ziemiak. Die Strategie der CDU-Parteispitze scheint nun zu sein, mit möglichst viel Gelassenheit auf Merz zu reagieren. So steht Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus zwar hinter der Entscheidung, den Parteitag zu verschieben, sagt aber, was Merz angeht:
Die Verschiebung des Parteitages erfreut keinen. Das ist für jeden eine Belastung. Dass der eine oder andere da jetzt enttäuscht ist oder sauer ist, das kann ich auch gut nachvollziehen, weil es einfach so ist, wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet und die wird dann abgesagt oder verschoben, dann hat man natürlich irgendwo eine gewisse Enttäuschung. Aber ich gehe mal davon aus, dass sich das in den nächsten Tagen legen wird und dass die Kandidaten dann wieder einen Prozess haben, der genauso friedlich und respektvoll ist, wie das jetzt auch in der Vergangenheit der Fall war.
So Brinkhaus. Man bemüht sich also, hier die Debatte nicht weiter anzuheizen. Auch bei der CSU schaut man genau hin, was bei der Schwesterpartei passiert. Will man doch im kommenden Jahr mit einem gemeinsamen Kanzlerkandidaten oder einer Kandidatin in die Bundestagswahl gehen. Den Parteitag zu verschieben, das hält Alexander Dobrindt, der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, für unproblematisch. Es sei richtig, hier das Signal zu setzen, dass man diesen Parteitag mit 1001 Delegierten so nicht durchführen könne.
Die Gesundheit geht jetzt einfach vor und es ist auch Zeit und Zeitraum, um einen anderen Termin zu finden. Und deswegen nachvollziehbar, dass die CDU sich genau dazu entschlossen hat,
sagte Dobrindt. Aus seiner Sicht ist nach wie vor genug Zeit, sich auf einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten oder eine Kandidatin zu einigen. Die CSU wollte dies sowieso erst im Frühjahr kommenden Jahres tun. Wenig Verständnis zeigt der christsoziale Dobrindt allerdings für die Wortwahl von Friedrich Merz. Wenn man sich für höchste Ämter in der Politik bewerbe, dann müsse man auch sehen, dass nicht alles so laufe, wie man sich das vorstelle und wie man sich das aufgezeichnet habe.
Und vielleicht muss man auch einfach wissen, dass es, und das gilt für alle gleichermaßen, dass es auch gerade, wenn man sich für höchste Ämter bewirbt, dass es zur Kunst gehört, das Unerwartete zu beherrschen. Und das ist wahrscheinlich etwas, was hier jetzt ganz viele auch zeigen müssen.
Die CDU will nun im Dezember, spätestens im Januar schauen, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt und ist davon abhängig machen, ob man noch einen Präsenzparteitag veranstalten kann oder möglicherweise ein anderes Format finden muss, wie einen Online-Parteitag mit anschließender Briefwahl.
Der Bericht von Katharina Hamberger. Themawechsel. Frankreich hat nicht nur schwer mit der Corona-Krise zu kämpfen, jetzt fegt auch noch eine Welle des Zorns aus der islamischen Welt über das Land und insbesondere über Präsident Emmanuel Macron hinweg. Was war passiert? Macron hatte sich nach der brutalen Enthauptung eines Lehrers in Frankreich in einer Rede kritisch über den Islam geäußert. Das griff wiederum Türkeis Staatschef Erdogan auf, um Macron zu attackieren. Und nun ist die Eskalation in vollem Gange. Uwe Lüb.
Der neu aufgeflammte Streit über Mohammed-Karikaturen zieht weitere Kreise. Aus vielen muslimischen Ländern kommt Kritik an Frankreichs Präsident Macron. In Iran ist der Geschäftsträger der französischen Botschaft einbestellt worden. Dabei seien Beleidigungen des Propheten Mohammed auf das Schärfste verurteilt worden, hieß es. Zuvor hatte Irans Außenminister Zarif auf Twitter von einem opportunistischen Missbrauch der Meinungsfreiheit gesprochen. Muslime seien Opfer einer Hasskultur, die von Kolonialmächten gestärkt werde. Auch in Pakistan wurde der französische Botschafter einbestellt. In Bangladesch haben Zehntausende gegen Äußerungen Macrons demonstriert. Proteste gab es auch in Kuwait. In einigen muslimischen Ländern wird der Boykott französischer Waren vorbereitet. Auch der Präsident der Türkei, Erdogan, rief dazu auf, keine französischen Produkte mehr zu kaufen. Sein Sprecher Cullen sagte, Anti-Islamismus sei in der europäischen Politik systematisch geworden. Zugleich müssten Muslime aber auch klarmachen, dass der Islam keine Rechtfertigung für Gewalt sei. Der Chef der Handelskammer in Jordanien forderte Macron dagegen auf, die islamische Welt um Entschuldigung zu bitten. Macron hatte nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Mord an einem Lehrer in Frankreich gesagt, der Islam stecke in einer Krise und Karikaturen des Propheten Mohammed werde es in Frankreich auch weiterhin geben.
Ein Boykottaufruf also für französische Waren, vehement gefordert, vor allem vom türkischen Präsidenten. Das sorgt für Ärger bei der Europäischen Union, wie Astrid Koral berichtet.
Vereinbarungen zwischen der EU und der Türkei sähen einen freien Handel mit Waren vor, erklärte heute ein Kommissionssprecher. Der Boykottaufruf aber stehe im Widerspruch zum Geist dieser Verpflichtungen. Er werde die Türkei, die nach wie vor ein Beitrittskandidat ist, noch weiter von der EU entfernen. Mit seinem Aufruf hatte Erdogan auf Aussagen von Emmanuel Macron reagiert. Der französische Präsident hatte nach dem Mord an einem Lehrer nahe Paris das Zeigen von Karikaturen als Ausdruck von Meinungsfreiheit verteidigt, worauf ihm Erdogan auch vorgeworfen hatte, islamfeindlich zu sein. Und er hatte Macron geraten, seinen geistigen Zustand überprüfen zu lassen. Der Präsident des Europäischen Parlaments, David Sassoli, nannte die Äußerungen inakzeptabel. Man stehe in Solidarität mit dem französischen Volk und auf der Seite der Meinungsfreiheit. Er forderte die Türkei auf, die gefährliche Konfrontation zu beenden. Ähnlich kritisch hatten sich bereits gestern Vertreter anderer EU-Institutionen und einiger EU-Mitgliedstaaten geäußert. Außenminister Heiko Maas hatte die persönlichen Angriffe Erdogans auf Macron als einen neuen Tiefpunkt bezeichnet.
Astrid Koral aus Brüssel und am Telefon ist jetzt Christian Brakel, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Brakel, wir haben es gerade im Beitrag gehört, ein neuer Tiefpunkt seien die Angriffe Erdogans auf Macron, sagt Deutschlands Außenminister Heiko Maas. Stimmen Sie zu?
Ach, wir haben in den letzten Jahren schon so viele Tiefpunkte erlebt und der Tiefpunkt suggeriert ja auch immer, dass es nicht tiefer geht. Also ich glaube, wir waren schon an tieferen Punkten und es kann auch durchaus noch tiefer werden. Von daher wäre ich mit Absolutismen ein bisschen vorsichtig. Mhm.
Warum macht Erdogan das?
Gibt es ganz verschiedene Gründe. Also das Klassische, was natürlich immer allen einfällt, zu sagen, man lenkt von innenpolitischen Problemen ab, die Umfragen für ihn und seine Partei sehen aktuell nicht so gut aus. Wirtschaftspolitisch ist auch einiges im Wanken, unter anderem der Wechselkurs ist jetzt in den letzten Tagen nochmal tief runtergegangen. Grundsätzlich ist es natürlich auch seine Politik einfach, zu sich als starker Mann zu positionieren. Sowohl innenpolitisch kommt das gut an, als auch diese Idee, die er ja auch hat, als Verteidiger des Islams aufzutreten. Das ist eine Linie, die er schon länger verfolgt. Und dann natürlich auch die vielen außenpolitischen Probleme, die er mit den Franzosen hat, sei es Libyen, sei es der Gasstreit im Mittelmeer oder eben auch Nagorno-Karabach, wo Frankreich und die Türkei auf unterschiedlichen Seiten stehen.
Mhm. Mit anderen Worten, vom Westen hat sich Erdogan endgültig verabschiedet?
Nein, wenn man die Türken fragt, die würden nie davon reden, dass es einen endgültigen Abschied gibt. Ich glaube, man muss auch das, was jetzt gerade läuft, diese Politik der Eskalation, das ist Erdogans Politikstil, das macht er auch im Inneren. Also er emotionalisiert das Ganze, moralisiert diese Debatte und lenkt das auch dann vom eigentlichen Kern weg. Also die Frage zum Beispiel, wie kann es sein, dass was ist die Debatte zum Beispiel zur inneren Verfasstheit zumindest des sunnitischen Islams, die vielleicht geführt werden sollte, auch vielleicht eher von Muslimen und Muslima selber anstatt vom französischen Präsidenten. Das ist der eine Teil, aber ich glaube, die Türken, wenn man sie fragt, haben natürlich trotzdem ein großes Interesse immer noch an einem Kontakt mit den Europäern, nur aus Erdogans Sicht soll der anders definiert werden. Es soll halt eben ein Kontakt auf Augenhöhe sein und es soll ein Kontakt sein, immer wenn es den Türken nützt. Was man nicht möchte, ist eingebunden sein in feste Allianzen und sich, das ist zumindest seine Sicht und damit gehen natürlich viele Nationalisten hier einher, sich den Europäern einfach so unterwerfen zu müssen.
Ein Kontakt auf Augenhöhe fordert die Türkei. Heißt es im Umkehrschluss, dass auch die EU Fehler gemacht hat, dass es auch jetzt wieder unklug war von Macron, sich so zu äußern, wie er sich geäußert hat?
Also bei beiden Leuten spielt, also beiden Macron und Erdogan spielen natürlich innenpolitische Erwägungen mit. Nach diesem schrecklichen Verbrechen in Frankreich habe ich den Eindruck, das, was ich von Präsident Macron gehört habe, ist jetzt nicht prinzipiell etwas, was ich als verwerflich oder als völlig unsensibel ansehe. Aber das, was natürlich jetzt im Nachgang kommt, also es gibt jetzt gerade dieses neue Titelblatt von Charlie Hebdo, natürlich kann man das alles machen und natürlich ist das von der Meinungsfreiheit gedeckt, aber es ist halt eben die Frage ist das, wofür die Meinungsfreiheit da ist? Ich finde, das kann man schon in Frage stellen. Das ist so ein bisschen präpubertäres Gelalle von beiden Seiten. Natürlich hat es Fehler gegeben, nicht unbedingt sind diese Fehler immer der Auslöser für das, was jetzt Erdogan reitet. Das hat sehr viel mit dem Wunsch zu tun, seine eigene schwindende Macht im Inneren zu sichern. Und dafür ist die Eskalation halt hilfreich. Aber ganz klar, also die große Frage finde ich schon in Frankreich, muss sein, ist das Hauptproblem jetzt, dass der Präsident darüber diskutieren soll, wie sich der Islam neu verfasst? Oder ist nicht vielleicht auch eine große Debatte, die angesagt wäre, wie kann es kommen, dass eben junge Menschen muslimischen Glaubens, die in Frankreich zum Teil geboren sind, sich von diesen radikalen Ideen so angesprochen fühlen?
Was ist da schiefgelaufen? Werden diese Debatten nicht geführt in der Türkei? Grundsätzlich gar nicht?
In der Türkei werden theologische Debatten sehr, sehr wenig geführt. Das hat damit zu tun, dass der sunnitische Islam, der ja hier sehr dominant ist, nämlich weil er vom Staat unterstützt wird, also Präsident Erdogan spricht ja von Religionsfreiheit und ja, in der Türkei ist es wesentlich freier als in vielen anderen Ländern der Region. Aber trotzdem ist natürlich ganz klar vom Staat vorgegeben, im Prinzip in welchen Grenzen sich ungefähr dieser Islam bewegen soll. Und es ist natürlich auch eine klare Instrumentalisierung dieser organisierten Religion für den Machterhalt des Präsidenten. Und das macht eben auch kritische Debatten sehr, sehr schwierig, weil zum Beispiel der oberste Religionsgelehrte einfach ein Erfüllungsgehilfe des Präsidenten ist. Er ist ein Minister.
Nun flammt der Protest von der Türkei aus über in die große, weite islamische Welt. Will Erdogan jetzt sowas werden wie der Anführer eines politischen Islams weltweit?
Das will er schon sehr lange. Also er hat diese Vision und die Türken auch verbreiten. Früher haben sie das sehr stark in der arabischen Welt gemacht. Da hat das nur so bedingt Anklang gefunden. Aber in anderen Ländern wie zum Beispiel Pakistan, also habe ich immer den Eindruck, wenn man sich soziale Medien anschaut, da verfängt das durchaus. Das ist diese Idee, die außenpolitisch mit der Vision der Türken hier zusammengeht. Und zwar zu sagen, wir sehen im Prinzip die alte Machtordnung, wo die großen Mächte wie die Amerikaner eben walten und schalten, wo die EU vielleicht auch wichtig ist, die bricht langsam zusammen und da entsteht ein Vakuum. Und dieses Vakuum, das ist doch jetzt die Gelegenheit, dass so im Prinzip die ganzen Geknechteten, also in Anführungszeichen die Länder der dritten Welt im Prinzip nach vorne stoßen können. Und wer sollte der Fürsprecher dieser Länder sein? Das ist im Prinzip die Türkei, die sich so als Mittler befindet, die auch selber genug Stärke hat. Und natürlich ist da natürlich eine unglaubliche Selbstüberschätzung sowohl der militärischen und wirtschaftlichen Macht der Türkei, aber natürlich auch eine unglaubliche Selbstüberschätzung des Präsidenten.
Mhm. Kommen wir mal zum Präsidenten wieder zurück und seiner, Sie haben es gerade gesagt, schwindenden Macht im Inneren. Wie äußert sich die denn?
Also das ist aber ein interessantes Phänomen, was es schon seit sehr vielen Jahren gibt. Ich glaube, man kann spätestens seit den Gezi-Protesten davon sprechen, dass dieses ganze System, was Erdogan, was die Menschen um ihn herum, die AKP, aufgebaut haben, dass das langsam begann, so von den Rändern zu zerfallen. Aber wie lange dieser Zerfallsprozess dauern wird, das ist natürlich sehr fraglich. Also die AKP, Erdogan selber, ist ja ins Amt gespült worden mit einer sehr großen Welle populärer Unterstützung. Und wie sich das halt immer so ist, politische Legitimität verbraucht sich halt mit den Jahren und natürlich viele Dinge, die Erdogan populär gemacht haben, allen voran die Wirtschaft, die halt seit mehreren Jahren, spätestens seit 2016 in der Krise steckt und jetzt unter Corona noch viel stärker in die Krise geraten ist. Und die Regierung wenig Antworten darauf hat, das führt halt eben dazu, dass die Zerfallserscheinungen zunehmen. Man sieht, dass die AKP weniger Stimmen einfährt. Man sieht auch, dass der Präsident in Umfragen nach unten gegangen ist. Das bedeutet nicht zwingend, dass die jetzt gleich morgen von der Macht gefegt werden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es zumindest, wenn es demokratisch oder halbwegs demokratisch zugeht, eine Alternative geben könnte, das haben wir, glaube ich, spätestens letztes Jahr bei den Kommunalwahlen gesehen, wo die Opposition alle drei wichtigen Großstädte erobert hat.
Herr Brackel, eine Frage habe ich noch. Was ist eigentlich übrig noch von der kemalistischen, laizistischen Türkei?
Das ist auch eine sehr komplexe, oder das ist eine sehr komplexe Antwort auf eine.
Okay, so viel Zeit haben wir gar nicht für eine komplexe Antwort. Versuchen Sie es
ganz kurz. Ja. Also da ist schon noch ganz viel übrig. Und ich glaube, auch Erdogan hat gemerkt, das hat er spätestens mit dem Putsch gemerkt, wenn Sie sich den politischen Narrativ ansehen, dass es ihm nicht möglich ist, dieses Erbe Atatürks einfach vom Tisch zu wischen, weil das so zentral hier auch durch den Schulunterricht und anderes in den Köpfen der Leute ist. Was er jetzt versucht, ist daran anzuknüpfen. Also er versucht, sich als Erben Atatürks darzustellen. Und ich glaube, das wird er auch weiter versuchen.
Christian Brackel, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Herr Brackel, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
23.33 Uhr ist es jetzt. Zeit für unseren Blog mit den Kurzberichten. Viel Corona ist wieder dabei. Wie kann man in der Krise die besonders gefährdeten Gruppen schützen, ohne sie auszugrenzen? Darüber hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel heute mit Pflegevertretern ausgetauscht. Angela Tesch.
Kranke, Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung müssen besonders geschützt werden. Das hat Bundeskanzlerin Merkel bei ihrem Austausch mit Verantwortlichen der Pflegebranche gefordert. Corona-Schutzkonzepte dürften aber nicht zur Ausgrenzung von Teilen der Gesellschaft führen. Merkel erinnerte an die Kontaktbeschränkungen im Frühjahr für Menschen, die in Krankenhäusern behandelt wurden oder die in Pflegeheimen und Hospizen leben. Das seien nur schwer erträgliche Eingriffe in die Grundrechte gewesen, die dürften nur befristet sein. Merkel hofft, dass die jetzt zugelassenen Schnelltests häufig in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern durchgeführt werden können. Sie räumte ein, dass die Pandemie für das Pflegepersonal Mängel bei der Schutzausrüstung zutage gefördert hat. Auch vor zu hoher Arbeitsbelastung müsste das Personal besser geschützt werden. Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst habe gezeigt, dass der Schwerpunkt auf das Pflegepersonal gesetzt wurde. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, SPD, konzentriert sich in ihrem Ministerium auf die Ausbildung in Pflegeberufen. Da sei die Abschaffung des Schulgeldes ein wichtiger Punkt gewesen. Bis 2023 soll die Zahl der Auszubildenden um 10% gesteigert werden im Vergleich zu heute. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD die sogenannte konzertierte Aktion Pflege vereinbart. Damit sollen Maßnahmen ergriffen werden, um die Arbeit in der Pflege für Frauen und Männer attraktiver zu machen und um mehr Menschen zu motivieren, einen Pflegeberuf zu ergreifen.
In Spanien streiken zum ersten Mal seit 25 Jahren die Ärzte. Oliver Neuroth.
Im ganzen Land gingen Ärzte auf die Straße. Auf Kundgebungen hielten sie Transparente in den Händen mit Schriftzügen wie »Retten wir das Gesundheitssystem« oder »Das ist ein Spiel mit dem Leben der Patienten«. Aufgerufen zu dem 24-Stunden-Protest hatte der Dachverband der Gesundheitsgewerkschaften. Er kritisiert, jahrzehntelang sei zu wenig Geld in das öffentliche Gesundheitssystem Spaniens geflossen. Die Corona-Krise mache das mehr als deutlich. Zu Beginn der Pandemie waren etliche Krankenhäuser in Spanien überfüllt. Es gab zu wenig Personal. Aktuell ist die Lage in den Kliniken etwas entspannter. Allerdings sind in den Regionen Madrid und Aragon rund 40% der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt. Ein weiterer Kritikpunkt der Ärzte: In Madrid soll Ende der Woche ein neues öffentliches Krankenhaus eröffnen, für dessen Betrieb die Regionalregierung Personal aus bestehenden Kliniken abziehen möchte. Die Gewerkschaften nennen den Protesttag einen vollen Erfolg. 85% der Ärzte seien dem Streikaufruf gefolgt. Die Regierung hatte die Kundgebungen nur unter der Bedingung erlaubt, dass die Grundversorgung in den Krankenhäusern sichergestellt ist.
In Italien sind an vielen Orten Proteste gegen die Corona-Maßnahmen eskaliert. Jörg Seiselberg.
Im Zentrum Turins sind die Folgen der Ausschreitungen immer noch unübersehbar. Ich könnte weinen angesichts des Vandalismus von gewissen Leuten. Das ist kein Demonstrieren, das ist kriminell. Eingeschlagene Fensterscheiben in einer Einkaufsstraße, in einigen Geschäften hat es sogar Plünderungen gegeben. Von bürgerkriegsähnlichen Szenen in Turin schreibt die Zeitung La Repubblica. Aber auch in Mailand und Neapel, Trieste und Lecce, Pescara und Catania sind in den vergangenen Tagen Proteste gegen die Covid-19-Dekrete der Regierung in Gewalt umgeschlagen. In der Hauptstadt Rom haben neben Restaurant- und Barbesitzern rechtsextreme Gruppen wie Forza Nuova mobilisiert. Sie zündeten Feuerwerkskörper und griffen Polizisten an. Die Regierung ist alarmiert angesichts der landesweiten Ausschreitungen. Innenministerin Lamorgese hat die Polizeipräfekten in den Städten zu besonderer Wachsamkeit aufgefordert. Ministerpräsident Conte äußert Verständnis und Respekt für friedliche Proteste, warnt aber mit Blick auf die Krawalle vor, Zitat, professionellen Gewalttätern, die sich einschlichen. Es gibt Gruppen, die versuchen, Auseinandersetzungen zu schüren. Wer auf die Straße zum Demonstrieren geht, muss aufpassen vor Infiltrationen. Diese Versuche, friedliche Proteste zu instrumentalisieren, gebe es, bestätigt der Soziologe Zamboni. Auch gewaltbereite Fußball-Ultras hätten sich an den Krawallen beteiligt.
Fast überall in Europa steigen die Corona-Zahlen. Besonders dramatisch ist die Lage in Belgien. Ralf Siener.
Ein trauriger Rekord. Belgien ist jetzt das Land mit der höchsten Corona-Infektionsrate in Europa. Das geht aus den Zahlen des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten hervor. Derzeit liegt die sogenannte 14-Tage-Inzidenz in Belgien bei 1390 Coronavirus-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Damit hat Belgien den bisherigen Spitzenreiter Tschechien überholt. Besonders zugespitzt ist die Situation im Süden Belgiens, in den 5 Provinzen der französischsprachigen Wallonie. Die Intensivstationen im wallonischen Industriezentrum Lüttich sind überlastet. Mehrere Patienten aus Lüttich werden mittlerweile im Universitätsklinikum Aachen behandelt. Auch das Krankenhaus im ostbelgischen Eupen kann nicht mehr alle Corona-Patienten versorgen. Die Krankenhäuser der Städteregion Aachen nehmen deshalb heute 10 Corona-Patienten aus Eupen auf. Weil Pfleger fehlen, muss in Belgien selbst positiv getestetes Krankenhauspersonal zur Arbeit erscheinen, solange keine oder nur milde Symptome festgestellt werden. Die Personalsituation ist so angespannt, dass das Klinikum im belgischen St. Veit mittlerweile freiwillige Helfer sucht, die über Erfahrungen verfügen als Sanitäter oder als Krankenwagenfahrer. Auch die Hauptstadtregion Brüssel ist stark betroffen. Alle Bars, Restaurants und Museen sind geschlossen und ab 22 Uhr bis 6 Uhr früh herrscht eine Ausgangssperre.
Laut einer Studie finden sich in Hähnchenfleisch immer mehr antibiotikaresistente Keime. Andreas Reuter.
Für die Studie wurde Hähnchenfleisch vor allem bei Lidl und Aldi gekauft, in Deutschland und 4 weiteren europäischen Ländern. Insgesamt wurden 165 Proben untersucht. Die Auswertung ergab, mehr als die Hälfte des Hähnchenfleischs war mit Resistenzen gegen Antibiotika belastet. In 35% der Proben fanden sich sogar Resistenzen gegen die sogenannten Notfallantibiotika, also jene Wirkstoffe, die beim Menschen als letztes Mittel eingesetzt ersetzt werden, wenn alle anderen Antibiotika nicht mehr helfen, so die Sprecher von German Watch und der Organisation Ärzte gegen die Massentierhaltung. Ihren Angaben zufolge schnitten Produkte des deutschen PHW-Konzerns mit der Marke Wiesenhof besonders schlecht ab. Ihre Produkte waren sogar zu 59% mit Antibiotika belastet. Sprecher von German Watch und Ärzte gegen die Massentierhaltung sagten, sie seien schockiert über diese Ergebnisse. Sie forderten, den Einsatz von Reserveantibiotika im Stall zu verbieten.
Der Bundesgerichtshof hat die Anforderungen für Abschiebehaft von Minderjährigen präzisiert. Philipp Reilon.
Ein Geflüchteter darf nicht ohne weiteres in Abschiebehaft genommen werden, wenn unklar ist, ob er schon volljährig ist. Das hat der Bundesgerichtshof beschlossen. Gleichzeitig hat er entschieden, dass ein Haftrichter das Alter eines Geflüchteten nicht schon deshalb hinterfragen darf, weil dieser sagt, noch minderjährig zu sein. Dafür brauche es weitere Anzeichen wie die Umstände und das Aussehen. Im konkreten Fall ging es um eine junge Frau aus dem Osten Afrikas, die abgeschoben werden sollte. Allerdings wehrte sie sich. Sie kam in Abschiebehaft und das, obwohl sie sagte, minderjährig zu sein. Das Alter hätte das zuständige Amtsgericht besser prüfen müssen, sagt nun der Bundesgerichtshof. Etwa hätte das Amtsgericht mit fachkundigen Behörden sprechen müssen. Sei das Alter nicht ermittelbar, gelte der Geflüchtete als minderjährig. Dann darf eine Abschiebehaft nur in Ausnahmefällen angeordnet werden und nur, wenn das Kindeswohl dem nicht entgegensteht. Die junge Frau aus Afrika ist Anfang vergangenen Jahres nach Äthiopien abgeschoben worden. Sie hatte 3,5 Monate in Abschiebehaft gesessen.
Und an der Frankfurter Börse ist immer noch der gestrige Kursverlust von SAP das große Thema. Dieter Reck mit dem Blick auf die Aktienmärkte.
Der Aktienmarkt bleibt weiter im Minus. Der DAX verliert 0,9% und beendet den Handel am zweiten Tag der Woche bei 12.063 Punkten. Damit bleibt er knapp über der Marke von 12.000 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen verzeichnet ein Minus von 0,4%. Nach den Verlusten der vergangenen Woche hatte der DAX gestern bereits 3,7% eingebüßt. Dies war wesentlich auf den Kurseinbruch des Softwareherstellers SAP zurückzuführen. Das Unternehmen hatte Anleger mit seinen Quartalszahlen und Geschäftsprognosen stark enttäuscht. Deutlich wurde, dass die Corona-Krise dem wertvollsten börsennotierten Unternehmen in Deutschland mehr zu schaffen macht als bislang angenommen. Heute wurde bekannt, dass Hasso Plattner, Mitbegründer und Aufsichtsratsvorsitzender von SAP, Aktien des Unternehmens im Wert von 250 Millionen Euro gekauft hat. Auch weitere Führungskräfte des Unternehmens haben allerdings kleinere Aktienpakete erworben. Das hat die SAP-Aktie zunächst in die Gewinnzone geführt. Zum Handelsschluss jedoch steht ein Minus von 0,6% vor den Papieren des Waldorfer Unternehmens. Größter Verlierer im DAX mit einem Minus von fast 4% ist der Triebwerkhersteller MTU. Analysten erklären den Verlust damit, dass die Ausweitung der Corona-Pandemie die Erholung von Werten rund um die Flugbranche schon wieder abgebremst habe. So stehen die Werte von Lufthansa, Airbus und Fraport im MDAX ebenfalls auf der Verliererseite. Insgesamt halten sich Investoren wegen der steigenden Corona-Infektionen und der Angst vor weiteren Einschränkungen des öffentlichen Lebens zurück.
Hier ist der Deutschlandfunk mit Das war der Tag, 23.42 Uhr ist es. In der AfD tobt bekanntlich ein Machtkampf zwischen dem rechten und dem noch rechteren Lager, der sich im Sommer zugespitzt hatte um die Personalie des Brandenburger Landes- und Fraktionschefs Andreas Kalbitz, der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Sein Rauswurf aus der Partei war ein überraschendes Zeichen der Stärke des nicht ganz so rechten Lagers um Co-Parteichef Jörg Meuthen. Doch an der Ausrichtung der Partei in Brandenburg ändert das offenbar wenig, denn heute ist mit Hans-Christoph Berndt ein Nachfolger an der Fraktionsspitze gewählt worden, der Kalbitz inhaltlich in nichts nachsteht. Amelie Ernst.
Flügel statt Flügel, so heißt die Aktion vor dem Potsdamer Landtag. Eine Anspielung auf den zumindest offiziell aufgelösten Rechtsaußenflügel der AfD. Drinnen im Landtag wird zur selben Zeit Hans-Christoph Berndt zum neuen Vorsitzenden der AfD-Fraktion gewählt. Brandenburgs Verfassungsschutzchef Jörg Müller bezeichnet Berndt als erwiesenen Rechtsextremisten und auch der von Berndt geleitete Cottbusser Verein Zukunft Heimat wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. Doch Berndt fühlt sich diffamiert. Gleiches gelte für seinen Vorgänger.
Sie haben uns jahrelang ein Bild von Andreas Kalbitz gezeichnet, als eines Mannes, der so weit rechts außen steht, dass danach die Welt zu Ende ist. Und jetzt kommen Sie nach einer x-beliebigen Wahl hier in diesem Fraktionsvorstand, ob es Herr Roloch wäre oder Frau Bessin wäre oder Herr Berndt ist, und suggerieren, es würde einen Rechtsruck geben. Ich glaube, das kann niemand ernst nehmen.
Er treffe sich zwar mit Rechtsextremisten, so Berndt, aber nur zum Gedankenaustausch. Dass Berndt auch in der eigenen Fraktion nicht ganz unumstritten ist, das zeigt auch das Wahlergebnis. 11 Fraktionskollegen stimmten am Ende für ihn, 7 für seinen Konkurrenten Dennis Holoch und 3 für keinen der beiden. Ergebnis also 11-10. Genau da will Hans-Christoph Berndt nun ansetzen.
Also ich sehe als wichtigste Aufgabe jetzt in der Fraktion und auch als Aufgabe des Fraktionsvorsitzenden eine Arbeit für den Zusammenhalt in der Fraktion. Es ist ja unverkennbar, wir brauchen nicht drüber hinwegzutäuschen. Die letzten Monate waren für uns anstrengend und die letzten Monate waren für uns schmerzhaft. Und da ist jetzt die Aufgabe, zusammenzurücken.
Nicht leichter machen dürfte es die Tatsache, dass Andreas Kalbitz weiter Mitglied der Landtagsfraktion ist, auch ohne Parteibuch. Er und Berndt gelten seit langem als Konkurrenten und Kalbitz agiert weiter im Hintergrund. Berndt wiederum will mit seiner Fundamentalkritik an den Corona-Maßnahmen punkten.
Tagesschau, 14.000 Neuinfektionen, das ist alles Mumpitz. Also wir erleben hier eine verantwortungslose Panikmache. Die Maßnahmen gingen zu weit. Sie haben viel mehr Schaden angerichtet als Nutzen gestiftet.
Auch mit diesem Thema will Hans-Christoph Berndt seine Fraktion zusammenhalten. Zumindest am Tag seiner Wahl scheint das auch zu funktionieren.
Amelie Ernst aus Potsdam. Pushbacks von Migranten an der EU-Außengrenze, also das illegale, gewaltsame Zurückdrängen von Menschen aus dem EU-Gebiet durch Grenzkräfte, das kommt vor und das ist auch hinlänglich dokumentiert. Doch der Vorwurf, dass daran auch die EU-Grenzschutztruppen von Frontex beteiligt sind, der ist neu. Nun hat die Behörde eine Untersuchung angekündigt. Peter Kapern.
Die verdächtigen Vorfälle, so heißt es in einer Pressemitteilung aus der Frontex-Zentrale in Warschau wörtlich, würden untersucht. Bislang aber seien keine Dokumente gefunden worden, die den Vorwurf erhärteten, dass Frontex gegen Gesetze verstoßen habe, so die Mitteilung weiter. Das allerdings sehen Flüchtlingshilfsorganisationen und Kritiker der EU-Grenzschutzagentur ganz anders. Sie verweisen auf das Videomaterial, auf dem zu sehen ist, dass ein Frontex-Schiff in der Ägäis in illegale sogenannte Pushbacks verwickelt war. Und zwar in mindestens 6 Fällen. Verschiedene Medien, darunter der Spiegel und das SWR-Magazin Panorama, hatten die Vorfälle recherchiert. Sie präsentierten ausführliche Dokumentationen, die den Nachweis führten, dass ein Schiff der rumänischen Marine, das im Auftrag von Frontex in der Ägäis patrouillierte, der griechischen Marine dabei zusah und teilweise sogar dabei behilflich war, Flüchtlinge, die auf Schlauchbooten nach Griechenland unterwegs waren, Richtung türkische Grenze zurückzudrängen. Ein nach internationalem Seerecht und EU-Recht illegales Vorgehen.
If Frontex in any way is taking part in any pushbacks, it's totally unacceptable.
Wenn Frontex in irgendeiner Weise an Pushbacks beteiligt gewesen sein sollte, wäre das völlig inakzeptabel, sagte die für den Grenzschutz zuständige EU-Kommissarin Ylva Johansson heute früh im Deutschlandfunk. Fabrice Leggeri, der französische Frontex-Direktor, müsse die volle Verantwortung übernehmen, so die EU-Kommissarin weiter.
I mean, the executive director of Frontex need to take the full responsibility and investigate those issues and come with an answer on what has really happened.
Er müsse die Vorwürfe untersuchen und die Frage beantworten, was wirklich geschehen sei. Erik Marquardt, den grünen Europaabgeordneten, überraschen die Vorwürfe gegen Frontex nicht. Er verweist darauf, dass es zahlreiche Berichte über das illegale Zurückdrängen von Flüchtlingen an den EU-Außengrenzen gibt. Und häufig seien auch Frontex-Beamte in der Nähe gewesen.
Es drängt sich ja schon seit Monaten eigentlich die Frage auf, wie kann es sein, dass eine Grenzüberwachungsagentur an den Grenzen nichts davon mitbekommt, dass es Dutzende, wenn nicht Hunderte Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen an den Außengrenzen gibt und Frontex davon nicht gesehen haben will.
Auch die CDU-Europaabgeordnete Lena Dupont bezeichnet eine Verwicklung von Frontex in Pushbacks als inakzeptabel, verweist aber auch auf die schwierige Situation in der Ägäis.
Frontex ist dazu da, die griechischen Behörden beim Grenzschutz zu unterstützen. Und in Zeiten fortlaufender türkischer Aggression ist das sicherlich keine einfache Aufgabe.
Derzeit sind 600 Frontex-Beamte in Griechenland stationiert. Sollten sie bei ihrem Einsatz gegen Gesetze verstoßen haben, wäre das ein Fall für die griechische Justiz. Flüchtlingshilfsorganisationen verweisen allerdings darauf, dass griechische Grenzschützer selbst regelmäßig auf illegale Weise Flüchtlinge abdrängen, statt sie zu retten. Das Interesse Griechenlands, Frontex-Beamte vor Gericht zu bringen, wird also als gering eingestuft. Frontex ist als EU-Agentur keine nachgeordnete Behörde der EU-Kommission. Brüssel hat also keine direkten Durchgriffsrechte bei Frontex. Aber die Kommission entsendet genauso wie die EU-Mitgliedstaaten Mitglieder in den Verwaltungsrat, der den Direktor der Behörde bestimmt und auch entlassen kann.
We have also asked the management board to put this on the agenda for the next meeting.
Und dieser Verwaltungsrat wird sich auf Antrag der EU-Kommission, wie Ilva Johansson heute früh im Deutschlandfunk sagte, in seiner nächsten Sitzung mit den jüngsten Vorwürfen gegen Frontex befassen.
Aus Brüssel Peter Kapern. Weiter nach Washington. Eine Woche noch, dann wird in den USA gewählt und glaubt man den Umfragen, dann könnte, ich formuliere im Konjunktiv, ein fundamentaler Machtwechsel bevorstehen, bei denen die Demokraten nicht nur das Weiße Haus erobern, sondern auch den Senat und das Repräsentantenhaus. Doch bevor es soweit kommt, haben die Republikaner noch einen dicken, konservativen Pflock eingeschlagen, der wohl mehr als nur eine Legislaturperiode überdauern wird. Mit ihrer knappen Mehrheit im Senat haben sie Amy Coney Barrett als neue Richterin am Supreme Court bestätigt und damit dort eine solide, konservative 6-3 Mehrheit verankert. Markus Pindor mit den Einzelheiten.
Für Donald Trump ist es eine politische Trophäe. Die Berufung der als sehr konservativ geltenden Amy Coney Barrett in den Supreme Court ist ein Signal an seine Wählerkoalition, dass ihr Präsident Ergebnisse liefert. Die Abstimmung im Senat erfolgte fast komplett entlang der Parteilinien. 52 Republikaner stimmten für sie, 47 Demokraten und eine Republikanerin gegen sie.
On this vote, the yeas are 52, the nays are 48, the nomination of
innerhalb nur eines einzigen Monats brachten die Republikaner die Kandidatin durch den Ernennungsprozess. Mit Barrett bekommen die Konservativen am obersten Gericht eine 6-3 Mehrheit. Weil die Richterinnen und Richter auf Lebenszeit gewählt sind, wird die Entscheidung auf Jahrzehnte den Supreme Court prägen. Es gab gute Gründe für den Präsidenten, den frei gewordenen Richtersitz noch vor der Präsidentschaftswahl zu besetzen. Trump selbst verwies dabei auf mögliche Gerichtsverfahren rund um die Wahl. Eine solche Entscheidung fällte das oberste Gericht gestern. Die Richter lehnten eine Auszählung von nach dem Wahltag eingehenden Briefwahlstimmen im Bundesstaat Wisconsin ab. Eine Entscheidung, die im Sinne Trumps ist, der immer wieder die Briefwahl diskreditiert hatte. Die dahinterstehende Annahme ist, dass mehr demokratische als republikanische Wähler die Briefwahl nutzen. Es sind noch zwei weitere solche Wahlrechtsklagen anhängig in Pennsylvania und North Carolina, beides schwer umkämpfte Bundesstaaten. Und es gibt noch eine Klage, die außerordentliche politische Sprengkraft haben könnte, nämlich die auf Herausgabe von Trumps Steuerunterlagen an den New Yorker Bundesstaatsanwalt. Dies will der Präsident vor Gericht verhindern. Und über all dies wird Barrett nun mitentscheiden. Auch deshalb stieß ihre Ernennung auf erbitterten Widerstand der Demokraten, so zum Beispiel Dick Durbin.
To protect her integrity and the integrity of the court, she should recuse herself.
Um ihre eigene Integrität zu schützen, sollte Barrett sich freiwillig aus allen Fällen um die Präsidentschaftswahl heraushalten. Trump hat klargemacht, dass er einen ihm freundlich gesonnenen Richter auf diesem Posten haben will, für den Fall, dass eine Entscheidung des Supreme Court ihn zum Präsidenten machen könnte. Die Demokraten sind auch empört, weil die Republikaner die Ernennung eines Supreme Court-Richters 9 Monate vor der letzten Präsidentschaftswahl abgelehnt hatten, aber nun innerhalb von 4 Wochen die Kandidatin Barrett durchdrückten. Der Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer aus New York, sprach von einem Akt der Treulosigkeit gegenüber dem amerikanischen Volk. Die Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts nannte die Wahl illegitim. Unterdessen sind die Präsidentschaftskandidaten weiter auf Wahlkampftour. Auffällig ist, dass Trump besonders viele Auftritte in Staaten des Mittleren Westens hat, die er 2016 gegen alle Vorhersagen gewonnen hatte. Er versucht, seine Wählerkoalition zusammenzuhalten. Biden hingegen macht nur kurze Stippvisiten in Pennsylvania und besucht viele Bundesstaaten, die eigentlich republikanisches Terrain sind, aber dieses Mal auf der Kippe stehen, wie Georgia oder North Carolina. Politikwissenschaftler werten dies als Beleg dafür, dass sich Trump in der Defensive befindet. Doch die Prognosen der Demoskopen für die einzelnen Bundesstaaten sind vor allem eines: notorisch unzuverlässig.
Und von Markus Pindor aus Washington zu Christian Schillmöller ins Nachbarstudio. Er hat die ersten Pressestimmen des Abends für uns.
Die Corona-Auflagen in Deutschland und Friedrich Merz, das sind morgen in vielen Zeitungen die Kommentarthemen. Zum Auftakt ein Blick in die Frankenpost aus Hof. Die Kanzlerin will mit einem Lockdown-Light die Lage wieder besser in den Griff kriegen. Ein Testlauf für das föderale System, das zeigen muss, dass es zentral wirksam agieren kann. Das strategische Kalkül der neuen operativen Maßnahmen liegt auf der Hand. Den zweiten großen Shutdown mit aller Macht verhindern. Die FAZ knüpft an diesen Gedanken an. Wenn Merkel die Länder von einem kurzen, wenige Wochen dauernden Wellenbrecher-Shutdown überzeugen kann, werden nur die Geschäfte, Schulen und Kitas offen bleiben. Die Frankfurter Rundschau sieht unter anderem Partys und Hochzeiten als problematisch an. Ansatzpunkt muss sein, diese Infektionsherde einzudämmen. Frühe Sperrstunden in Gaststätten, den Alkoholverkauf beschränken, private Kontaktmöglichkeiten begrenzen. Dem schließt sich das Handelsblatt an. Es wäre, so die Zeitung, vermutlich am wenigsten schädlich, auch für die Wirtschaft, wenn Deutschland jetzt hart auf die Spaßbremse treten würde. Nun zur CDU. Der Politiker Merz hat mit seiner Kritik an einer Verschiebung des Parteitags seinerseits viel Kritik auf sich gezogen. Der Tagesspiegel findet, Merz stehe inzwischen, Zitat, als der Parteivolkstribun auf der Bühne, als der Mann, der den wahren Christdemokraten eine Stimme gibt, der den wirklichen Konservativen, den echten Rechten, als die sie sich fühlen, als Leitfigur wieder Führung verspricht, der sie aus der babylonischen Gefangenschaft herausführt, der ideologischen Anpassungsknechtschaft, in welche die CDU aus dieser Sicht unter Angela Merkel geraten ist. Wer in der Partei am lautesten Attacke bläst, zwingt oft gerade seine Freunde in die Deckung, gibt die Volksstimme aus Magdeburg zu bedenken. Von Merkel sollte Merz gelernt haben, wie man Wettbewerber leise abräumt. Weil ihm diese Finesse fehlt, schätzen sie ihn an der Basis, aber CDU-Delegierte stützen eher das Establishment. Die Südwestpresse kann Merz' Ärger zum Teil nachvollziehen. Es ist richtig, dass es vor allem Merz' Konkurrenten nutzt, den Wahltermin ins nächste Jahr zu schieben. Allen Beteiligten, außer ihm und seinen Anhängern, dürfte die Entscheidung eher leicht gefallen sein. Merz hat seine Kampagne auf den Punkt geplant und dieser Punkt ist nun ausradiert worden. Spiegel Online bleibt dennoch unversöhnlich. Dass ein gelernter und etablierter CDU-Politiker sich so harsch gegen Teile der eigenen Partei wendet, wird selbst Merz' Anhängern bitter aufstoßen. Wer sich so im Ton vergreift, dem vertraut man erst recht nicht die Führung dieser Partei an.
Vielen Dank, Christian Schillmöller aus der Nachrichtenredaktion. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Nach den Hymnen und nach den Nachrichten startet die Radionacht mit unserem Kulturmagazin Fazit. Ich bin Philipp May, sage danke fürs Zuhören und bis bald. Kommen Sie gut durch die Nacht.